Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen auf der GPN. Hallo, liebe Bahnbubble. Das ist Tobias. Er studiert Informatik hier am KIT in Karlsruhe und plant bei der Deutschen Bahn Stellwerke. Und er will uns heute etwas erzählen über die Digitalisierung dieser Planung, wie das funktioniert, wie das auch gut funktioniert und vor allem, wie das dann nicht so gut funktioniert. Ein Riesenapplaus für Tobias.
Genau, ich mag Züge und ihr hoffentlich auch, denn dann seid ihr tendenziell in diesem Talk richtig. Ich bin, wie gesagt, Informatikstudent am KIT und arbeite nebenbei bei der Deutschen Bahn als Planer in der Leit- und Sicherungstechnik, DB E&C, um genau zu sein. Halte diesen Vortrag aber rein privat und werde deswegen auch nur irgendwie in versteckten Teilen des Internets verfügbare Informationen verwenden. Also, für alle Menschen, die noch nicht so tief in der Bahnwelt drin sind, Stellwerksplanung ist erstmal nur ein Teil von dem ganzen Bereich, den man Leit- und Sicherungstechnik nennt, aber der mit Abstand am wichtigsten und am meisten Arbeit macht. Stellwerksplanung kann man erstmal grundsätzlich in zwei Fälle unterteilen. Es gibt einmal den Fall, wir möchten irgendwie ein urig altes Stellwerk komplett abreißen und haben jetzt einen Gleisplan und müssen uns komplett neu überlegen, wo wir Signale hinsetzen. Und es gibt den Fall, wir wollen jetzt irgendwie eine Strecke zweigleisig ausbauen und wollen jetzt das bestehende Stellwerk mit möglichst wenig Aufwand anpassen, um diese zweigleisige Strecke signalisieren zu können. Da muss man sich dann in jedem Fall, aber insbesondere im ersten Fall, erstmal überlegen, wo sollen welche Signale stehen. Da gibt es ganz viele Sachen, von denen das abhängt. Erstmal vor irgendwelchen weichen Bereichen muss der Zug ja wissen, wie schnell er fahren darf. Da brauche ich tendenziell ein Signal. Am Ende von Bahnsteigen sind Signale oft praktisch. Vor Bahnübergängen gibt es manchmal auch die Notwendigkeit, dass man Hauptsignale platziert. Und das Ganze hängt dann auch noch davon ab, wie steil es ist, weil man braucht hinter Signalen Platz, falls der Zug es nicht schafft, rechtzeitig zu bremsen, dass man da nicht direkt Unfälle baut. Und man hat als Grundlage für diesen ganzen Prozess ein weitgehend deskriptives Regelwerk. Das heißt, ich habe Aussagen darüber, was meine fertige Stellwerksplanung zu erfüllen hat, habe aber keine direkte Art und Weise gegeben, wie ich zu einer solchen Planung hinkomme. Das heißt, die Kunst der Leit- und Sicherungstechnik ist es eigentlich, sich zu überlegen, wie ich ein Stellwerk baue, was diesen ganzen Anforderungen, die ein paar tausend Seiten sind, wenn man sie ausdruckt, das sind so drei dicke A4-Ordner, wenn man sie noch auf Papier hat, wie man diese ganzen Regeln erfüllt und gleichzeitig noch irgendwelche weiteren Optimierungskriterien Richtung Preis, Richtung man kann schnell Züge fahren lassen und so weiter optimiert. Dann muss ich mir, wenn ich damit fertig bin, überlegen und vor allem aufschreiben, was welche Signale wann zeigen, wo die Geschwindigkeit von Zügen manchmal auch noch überwacht wird und noch sehr, sehr viel mehr. Das Ganze schreibt man nicht irgendwie auf, sondern seit der deutschen Wiedervereinigung macht man das in ganz Deutschland so, dass man Tabellen und Lagepläne hat. Also ich habe eine Tabelle, in der steht, dieses Signal zeigt, wenn der Zug von A-Dorf nach B-Stadt fährt, keine Ahnung, diesen Signalbegriff, KS2 und ZS3 oder so. Und ich habe einen Lageplan, in dem dann drinne steht, wo man aufgezeichnet hat, wo welche Weiche ist und wo welches Signal steht, wo welcher Achszähler ist und so weiter, werden auch irgendwann ziemlich voll. Und irgendwann wollte man das nicht mehr handschriftlich machen, weil das ist irgendwie, wenn man da auch Änderungen reinzeichnet, irgendwann nicht mehr so schön. Und dann ist man gegangen, erstmal Richtung Tabellen in Microsoft Word. Später hat man festgestellt, dass Tabellen in Microsoft Word gar nicht so schön sind. Ist also weitergegangen zu Tabellen in Microsoft Excel. Beziehungsweise dann macht man inzwischen auch CAD, um die Lagepläne zu machen. Kann man sich fragen, das ist doch jetzt digitalisiert, fertig, perfekt. Da hat 2001 schon ein gewisser Herr Ulrich Maschek in seiner Promotionsschrift gesagt, es ist nicht so wirklich gut digitalisiert. Er hat damals nämlich ein DART-Modell zur Planung von Stellwerken veröffentlicht. 2007 ist diese Nachricht dann auch bei der Deutschen Bahn angekommen und man hat einen Arbeitskreis gegründet, um ein DART-Modell zu entwickeln, zusammen mit der TU Dresden. Das DART-Modell hat man dann Plan Pro getauft. sollte ein einheitliches Datenmodell für LST-Planung werden. Man hat sich von Anfang an Open Source und frei verfügbar in jede mögliche Fachveröffentlichung geschrieben. Heutzutage ist es auch so, dass viele Programme, die es inzwischen gibt, um dem Stellwerksplanungsprozess ein bisschen zu helfen, Exportoptionen dahin haben, beispielsweise ProSig und ProVLST, falls das hier jemandem was sagt. Es ist doch eigentlich ein schönes Projekt, frei, Open Source, super. Wir gucken uns das mit dem Open Source mal ein bisschen genauer an, weil man interessiert sich dann ja auch für die Source. Da kriegt man dann folgenden Satz auf der Website der Deutschen Bahn. Bei Interesse am Plan Pro XML-Schema bestätigen Sie bitte die Lizenzbedingung durch eine E-Mail und schreiben Sie da bitte den folgenden Betreff rein. Guckt man sich vielleicht mal erstmal diese Lizenz an, was man da jetzt akzeptieren soll. SRAIL-PL ist eine schlechte Kopie der European Public License, wo man kompatible Lizenzen rausgenommen hat, aber die European Public License ist immer noch kompatible Lizenz. Das heißt, über Umwege sind alle, die man rausgestrichen hat, immer noch kompatibel. Ich sehe nicht, wo jetzt wirklich dieser Werteänderung ist, aber gut. Man hat eine Lizenz geschrieben, sie entspricht unseren Standards an Open-Source-Lizenzen. Und wenn man dann diese E-Mail schickt, dann kriegt man Zugangsdaten zu einem SharePoint der TU Dresden. Ich bin auch nicht die erste Person, die genau diese Zugangsdaten gekriegt hat, so wie es aussieht. Na gut, gucken wir uns den mal an. Der funktioniert leider nur in Chrome. Weder mit Firefox noch mit Curl kommt man irgendwie an Daten von dort. Ist ein bisschen unpraktisch, aber na gut. Und wir kriegen nicht mal eine Versionshistorie. Es gibt da zwei Versionen, die da aktuell abgelegt sind. Und was davor passiert ist und was wann in welchem Kontext geändert wurde, kann man halt nicht nachvollziehen. Pech gehabt. Ist nicht unser Verständnis von Open Source, aber na gut. Es ist erstmal ein Anfang, wir wollen uns ja nicht zu früh beschweren. Dann gucken wir uns mal so ein bisschen unser schönes Datenmodell an. Es ist ein XML-Schema in 29 einzelnen XSD-Dateien, sind 3000 deklarierte Elemente. Es ist vielleicht so ein grober Indikator dafür, wie komplex doch die deutsche Leit- und Sicherungstechnik ist. Und es ist auch nur auf moderne Stellwerke anwendbar. Das heißt, alle komplizierteren, älteren Sachen an Techniken sind da gar nicht drin modelliert. Das sind etwa 35% des Streckennetzes nach Kilometern, die von solch modernen Stellwerken gestellt werden. Es gibt UML-Diagramme, die sind aus Enterprise Architect rausgefallen. Manche davon sind irgendwie gut lesbar, andere sind es definitiv nicht. Aber es hilft auf jeden Fall an den Stellen, wenn es lesbar ist, beim Verständnis. Und wir kriegen sogar noch zusätzliche Dokumentationen in Word-Dateien, irgendwie Markdown, PDF oder sowas ist noch nicht angekommen. Aber Microsoft Word 2003-Dateien sind der moderne Standard. Wir kriegen Dokumentation, wir wollen uns nicht beschweren. Und als Bonus kriegen wir sogar noch eine Beispielplanung von einem mittelgroßen, mehr oder minder fiktiven Stellwerk. Das ist sogar ordentlich durchgeplant und da gibt es gestempelte Unterlagen von einem Planprüfer des Eisenbahnbundesamtes, dass diese tolle digitale Beispielplanung auch, wenn man ein solches Stellwerk hätte und einen solchen Bahnhof, korrekt wäre. Ist doch eigentlich eine schöne Sache. Da kann man dann auch direkt seine Sachen dran austesten. Jetzt kann man sich überlegen, wir haben so ein schönes Datenmodell, was wäre denn irgendwie eine sinnvolle Anwendung für so ein Datenmodell? Und da war meine Idee, wir könnten ja mal prüfen, ob diese Plan-Pro-Dateien denn jetzt den Regelwerken der Deutschen Bahn entsprechen. Denn aktuell ist es so, dass man Planprüfer hat im Auftrag des Eisenbahnbundesamtes, die prüfen dann teils hunderte Seiten an Planung für so ein Stellwerk. Gucken sich die alle durch, ob sie den Regeln entsprechen. Wir erinnern uns, 3 Aktenordner an Regeln. Und das Problem ist halt, Menschen machen Fehler und Menschen brauchen lange. Es gibt Dinge, die lässt man vielleicht manchmal besser den Computern, insbesondere die stark repetitiven Teile dieser Aufgabe. Na gut, also die Deutsche Bahn hat das zumindest ein klein wenig auch eingesehen. Die Deutsche Bahn will auch Plan-Pro-Dateien prüfen und nennt das Ganze Plausibilitäts- und Zulässigkeitsprüfung, kurz PLATZ. Abkürzung haben sie immer, das ist großartig. Aber die Frage ist jetzt, wie validiert man so eine 25 Megabyte große XML-Datei von so einem Stellwerk denn jetzt effizient nach irgendwelchen nicht ganz so trivialen Regeln? Da gab es einmal eine Fachveröffentlichung, ob Prolog nicht die gute Lösung wäre. Man ist aber am Ende zu Schematron gegangen. Schematron, für alle, die es nicht kennen, ist ein ISO-Standard zur Validierung von XML-Daten. Der ist auch schon ein bisschen älter, hat ein paar Revisionen, wird mehr oder minder gut in Stand gehalten, hat eine mittelmäßig intuitive Syntax. Und wenn man ein XML-Schema hat, was viel Boilerplate enthält, dann wird der Schematron-Code daraus auch sehr Boilerplate-lastig. Möchte mir jemand erzählen, was das hier tut an diese Schematron-Regel? Das ist mal per Reverse Engineering aus dem Kram der Deutschen Bahn rausgefallen. Ich glaube, das wird mir auf die Schnelle hier niemand sagen. Das ist auch nicht verwunderlich und insbesondere, wenn man, also das ist eine wirklich triviale Regel gewesen. Wenn man komplexere Regeln der Stellwerksplanung hat, kann man die einfach gar nicht mehr erkennen, was da irgendwie wie drin ist. Wenn man da Regeln drin formalisieren würde, wäre das nicht maintainbar. Na gut, geht das denn besser? Man als Informatiker ein klar abgegrenztes Anwendungsgebiet, eine relativ kleine Nutzergruppe, die auch weitgehend nicht programmieren kann, diese ganzen LST-Planer und Richtlinienschreiber hat. Was tut man dann? Eine anwendungsspezifische Sprache, kurz DSL, entwickeln, ist eine denkbare Idee. Das war Inhalt meiner Bachelorarbeit. Damit kann man die Regeln deutlich lesbarer machen, als sie in Schematron waren. Ich möchte mal das Beispiel von eben aufgreifen. So sieht das dann in meiner DSL aus. Das sagt einfach für alle Stellen, wo ich irgendwelche Signalisierungen von Fahrstraßen angebe, gibt es keinen Signalbegriff, der ein KS1, KS2 oder SH1 ist. Grund dafür ist, im Plan Pro Schema steht drin spezifiziert, diese Signale sind funktionale Abhängigkeit aus dem Rest des Stellwerks und deswegen soll man sie bitte nicht spezifizieren in der Fahrstraßensignalisierung. Und das ist dann sogar gut lesbar und andere wichtigere Regeln der Leit- und Sicherungstechnik sind da drin auch eigentlich ganz gut darstellbar. Zum Vergleich, das ist es, wenn man es nach dem Schema der Deutschen Bahn macht. Na gut, dann haben wir doch eine gute Lösung. Wir wissen jetzt, wir haben ein gutes Open-Source-Schema. Wir haben eine Lösung gefunden, wie wir die Daten validieren. Dann können wir doch damit loslegen, oder? Wir gucken uns mal das Schema genauer an, am Beispiel eines Bahnübergangs. Der ist nämlich auch Teil der Leit- und Sicherungstechnik. Da gibt es ein schönes Attribut Kreuzungswinkel und da gibt es auch gute Dokumentation zu, die sagt, der Winkel zwischen Gleis und kreuzender Straße in Grad gemessen im ersten oder dritten Quadranten. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich viele Menschen, die sich fragen, was Quadranten sind. Da habe ich mal ein schönes Bild mitgebracht. Man hat eine Bahnstrecke, da gibt es immer eine Kilometrierungsrichtung und dann zählt man einmal 1, 2, 3, 4 die verschiedenen Ecken von unserem Bahnübergang durch und dann kann man da immer einen Kreuzungswinkel messen und im ersten und im dritten Quadranten ist der gleich, also ist es ja relativ egal, wo ich den messe, oder? Naja, wir können auch einen Bahnübergang finden, wo direkt daneben eine Weiche liegt und also unsere Gleise nicht alle parallel sind. Und wenn man das dann einmal kurz nachmisst, stellt man fest, das sind 106 Grad oder 112 Grad. Und es ist jetzt gar nicht mehr klar, was in diesem Attribut drin ist. Und wenn ich jetzt irgendwie Regeln der Leit- und Sicherungstechnik validieren möchte und da auch die bautechnischen Anlagen des Bahnübergangs, wie weit entfernt welche Schranke jetzt sein muss, muss ich halt eigentlich auf den beiden Seiten des Bahnübergangs verschiedene Abstände der Schranken und so weiter anlegen. Das ist aber alles im Plan Pro Datenmodell so nicht vorgesehen, dass es da zwei verschiedene Kreuzungswinkel gibt. Na gut, solche Randfälle kann man mal übersehen. Falls ansonsten es jemand schafft, rauszufinden, wo dieser Bahnübergang ist, die erste Person, die es mir schreibt, kriegt einen Schunk ausgegeben. Ich weiß nicht, wie gut das möglich ist. Kennt jemand zufälligerweise dieses schöne Signal? Ja, sag. Ja. ZS13 heißt es, Stumpfgleis- und Frühhaltanzeiger, super. Das ist ein schönes Signal, das ist nämlich nur in den neuen Bundesländern zu verwenden. Und das ist auch immer noch bei Neubauten zu verwenden. Und wir wollen jetzt mal diese korrekte Verwendung validieren in diesem schönen XML-Schema. Und dann stellt man fest, naja, es steht nirgendwo, ob unser Stellwerk in den neuen Bundesländern ist. Das heißt, ich kann die Validität einer Plan-Pro-Datei nicht einfach so beurteilen, ohne weitere externe Informationen zu haben. Und falls sich jetzt irgendjemand fragt, weswegen wir immer noch Signale haben, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, die im Osten neu gebaut werden und im Westen aber nicht verwendet werden dürfen, dann kann man sich einmal kurz diese 5 Herrschaften anschauen. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Na gut, diese ZS-13 haben aber noch weitere großartige Eigenschaften, denn es gibt Gleismagneten, die dem Zug sagen, ey, du fährst jetzt irgendwie in Richtung von einem Prellbock oder so, solltest mal so ein bisschen aufpassen, dass dein Triebfahrzeugführer ein bisschen bremst. Das Schöne ist, diese Gleismagneten liegen nicht zwangsläufig direkt an dem Signal und deswegen kann die Ansteuerungslogik ein bisschen komplizierter werden. Es ist eine relativ abstruse Sache. Und im Plan Pro Dart-Modell gibt es auch einen Enum, um die Ansteuerung von solchen Gleismagneten zu modellieren und das hat einfach die Werte signalabhängig, ständig wirksam und alles andere. Ist ein bisschen sparsam, aber na gut, für die allermeisten Fälle reicht es. Das hier ist dann halt so ein Fall für Sonstiges. Na gut, in der Dokumentation steht drin, jede Verwendung von Sonstiges ist mit einem Bearbeitungsvermerk zu versehen, wo man dann irgendwie aufschreibt, wann dieser Gleismagnet jetzt angeschaltet und ausgeschaltet ist. In dem Beispielprojekt, was die Deutsche Bahn uns liefert, gibt es so einen Fall mit diesen ZS-13-Magneten. Und ratet mal, der Bearbeitungsvermerk fehlt. Das heißt, wir haben einen Standard, dessen Referenzverwendung sich nicht an den Standard hält. Naja, ich hätte es ein bisschen anders gebaut, aber kann passieren, sind wir mal ehrlich. Ist ein großes Modell, sind jetzt auch erst seit 2007, wo man damit angefangen hat, 17 Jahre. Ja, muss noch nicht ganz perfekt sein. Wir sind ja bei der Bahn, da brauchen die Dinge etwas länger. Sonst ist doch alles okay mit diesem Standard, oder? Naja, wenn man Regelwerk formalisieren möchte, dann stellt man fest, das Regelwerk der Deutschen Bahn ist an den weniger sicherheitskritischen Stellen insbesondere nicht immer ganz eindeutig, was jetzt genau wie zu machen ist. Das ist keine Feststellung von mir, sondern das sagen Herr Kambodjan, Henlow und Schön in einem Paper von 2018. Die haben sich Regeln zur Planung des europäischen Zugsicherungssystems ETCS der Deutschen Bahn angeschaut. Und das Problem ist, wenn halt verschiedene Menschen in so einem Planungsprozess dann verschiedene Interpretationen vom Regelwerk haben, die man auch alle auf den Text irgendwie stützen kann, dann führt das dazu, dass der Planer eine Sache plant und der Planprüfer eine andere Sache sehen möchte. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, dass die Planung von Stellwerken in Deutschland manchmal relativ lange braucht. Also wird man auch eine ziemlich enge Zusammenarbeit mit den Regelwerksautoren brauchen, wenn man wirklich sich auf den Standpunkt stellt, dass man diese ganzen vielen Seiten an Regeln formalisieren möchte. Aber es ist eine machbare Sache, würde ich sagen. Möchte mal ein Beispiel für diese Uneindeutigkeit angeben. Leider kann ich nicht hier einfach die Richtlinien der Deutschen Bahn zur Stellwerksplanung anwerfen. Aber die Deutsche Bahn hat ja auch öffentliche Dinge geschrieben, nämlich Teile der Eisenbahnsignalordnung bzw. ihrer Zusätze. Da gibt es den großartigen Satz, Kombinationssignale mit Vorsignalfunktionen, die in einem um mehr als 5% verkürzten Abstand des Bremswegs der Strecke vor dem zugehörigen Signal stehen, zeigen bei Signal KS1 mit ZS3 und bei Signal KS2 ein weißes Zusatzlicht über dem Signallicht. Das ist ein sehr langer Satz. Aber wenn man jetzt noch weiß, dass KS1 Fahrt bedeutet, ZS3V eine Geschwindigkeitsvorankündigung ist und ein KS2 ein Halt erwarten bedeutet, dann ist das ein Satz, der eine Bedingung definiert und eine Folge dieser Bedingung definiert. Das ist eigentlich für uns Menschen aus der Logik eine ganz schöne Sache, was jetzt nicht klar ist, ob das ein genau dann wenn ist oder so, aber gut, das sind so Anforderungen von Menschen aus der formalen Logik, damit kann man diese Bahnmenschen vielleicht nicht direkt kommen. Wenn man dann aber versucht, das genau dann, wenn implizit mal anzunehmen und das Ganze zu formalisieren, dann fragt man sich, was ist denn das zugehörige Signal? Man kann jetzt sagen, na gut, wenn man Halt erwarten soll, dann wird das zugehörige Signal wohl das sein, wo man halten muss. Das ist plausibel. Wenn man irgendwie bremsen soll auf eine niedrige Geschwindigkeit, dann wahrscheinlich da, wo die neue Geschwindigkeit gilt. Aber was ist, wenn beides ist? Was ist, wenn wir hier ein Signal haben, wo man einen Halt erwarten muss an diesem Prellbock, aber auch noch bremsen muss auf Tempo 30? Unser Prellbock 1 Kilometer entfernt ist, also nicht im verkürzten Bremswegabstand, aber unsere Geschwindigkeitsverringerung schon. Habe ich dann hier ein Zusatzlicht zu zeigen oder nicht? Geht das aus diesem Text hervor? Nein, ist es ein amtliches deutsches Dokument, was die Verwendung von Signalen im öffentlichen Eisenbahnverkehr regeln soll? Schon. Also wir schaffen es selbst bei den offiziellen Schriftstücken nicht, die Dinge ordentlich aufzuschreiben, was wir meinen. Ist nicht schön, muss ich sagen. Bei der Deutschen Bahn, man kann ja mal draußen hingucken, solche Fälle gibt es in der Praxis, kann man mal gucken, ob es weiße Lichter gibt, falls man noch eine Beschäftigung für die nächste Zugfahrt sucht. Jetzt kann man mal fragen, in Deutschland, dieses ganze Digitalisierungszeug ist ja für uns alle Neuland, darf man das eigentlich mit dieser Digitalisierung? Dazu guckt man am besten in die Verwaltungsvorschrift für die Bauaufsicht über Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen, ein sehr schöner Name, die VVBau.de. Da drin steht, man darf, wenn man so eine digitale Planung in Plan Pro oder so gemacht hat, die Hash-Werte physisch unterschreiben. Das ist natürlich gute Digitalisierung, haben wir gut gemacht. Falls man irgendwie auf diese physischen Unterschriften keine Lust mehr hat, gibt es auch eine Alternative. Man darf digital unterschreiben mit qualifizierter elektronischer Signatur, aber dann bitte per E-Mail an das Eisenbahnbundesamt schicken. Falls Sie keine die E-Mail haben, gibt es in der Verwaltungsvorschrift eigentlich auch noch eine andere Website, wo man das drüber machen soll, können sollte. Das Problem ist, diese Website scheint es seit 2 Jahren nicht mehr zu geben. Na gut, warum schreibe ich auch eine URL in den Anhang einer Verwaltungsvorschrift und überlege dann nicht, ob ich die mal irgendwie ändern sollte. Ich habe ansonsten auch keine richtige URL von dem Ding gefunden. Das scheint es vielleicht einfach gar nicht mehr zu geben. Na gut, dann müssen wir halt irgendwie noch die E-Mail-Provider finden, falls es irgendwo noch welche gibt. Aber einen Abnahmeprozess für Prüfsoftware, also die uns jetzt irgendwie überprüft, ob diese Planung gültig ist, der ist nicht vorgesehen. Darauf, dass man irgendwie digitale Planung dann auch digital prüfen wollen würde, da kann man ja nicht drauf kommen. Na gut. Müssen wir also auch noch irgendwann ändern, wenn wir das wirklich Realität werden lassen wollen. Wieso ist das denn jetzt alles so kaputt? Kann man sich fragen. Naja, wir stellen fest, die Randfälle in diesen ganzen Dingen sind oft unzureichend behandelt. So diese Standardfälle funktionieren, aber die Leit- und Sicherungstechnik ist ein ernsthafter Job und ein komplexer Job, weil eigentlich jedes Stellwerk irgendwo irgendeinen Randfall enthält. Und also einfach Randfälle zu ignorieren, heißt, wir haben am Ende irgendein Produkt, was vielleicht für, keine Ahnung, 30% der deutschen Stellwerke nutzbar ist, bringt uns nicht wirklich weiter. Diese Informatiker-Denkweise fehlt irgendwie. Nicht die Randfälle zu ignorieren, sondern den Finger in die Wunde zu legen und zu gucken, was ist denn jetzt in diesem Randfall? Und da gibt es eine Antwort drauf, warum das so ist. Denn zum LST-Fachplaner muss man in der Regel ein Studium der Elektrotechnik machen. Jetzt kann man sich fragen, wie viel Elektrotechnik ist denn heutzutage noch in der Tätigkeit eines LST-Planers? Heutzutage eigentlich ziemlich gar nichts mehr, weil diese ganze alte Technik mit Relais und so fliegt so langsam raus. Und selbst das, was man an Relais-Technik noch machen muss, erfordert in den meisten Fällen eigentlich keine wirkliche Elektrotechnikkenntnis über den Physik-LK hinausgehend. Aber das erklärt auf jeden Fall, weswegen wir so wenige Informatiker in dem Bereich haben. Na gut, und man hat dann noch das Problem, dass die Deutsche Bahn finanziert wird, dadurch, dass wir irgendwelche Schnellfahrstrecken bauen wollen und es dann irgendwelche Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit dem deutschen Staat gibt. Die Deutsche Bahn kriegt Geld dafür, dieses Projekt zu planen. Da ist dann auch Planung für sehr Geld für sehr viel Papier in der Planung und so mit einbegriffen. Aber irgendwie Geld für die Grundlagen ist nicht so direkt vorgesehen und irgendwie die Bahn schafft es auch nicht intern, das Geld an die richtigen Stellen zu bringen, sonst wären wir heute nicht da, wo wir heute sind. Na gut, aber das wird ja vielleicht in Zukunft besser werden, denn man kann sich überlegen, wenn man jetzt so ein Datenmodell hat, gibt es manche Aufgaben von so einem Fachplaner der Leit- und Sicherungstechnik, die man ihm in den meisten Fällen auch abnehmen kann. So zum Beispiel, wo Achszähler platziert werden müssen, also die erkennen, ob ein Zug irgendwo lang gefahren ist. Da gibt es inzwischen Fachveröffentlichungen drüber, die genaue Algorithmen beschreiben, wo man die jetzt hinplatzieren sollte. Wenn wir das digitalisiert kriegen, dann könnte man die einfach anwenden und dann müssten Menschen sich nicht mehr diese repetitiven Aufgaben machen. Trotz all dem ist sowas als guter Start und als offener Standard natürlich unterstützenswert, wenn die Deutsche Bahn sowas macht. Und es ist auch wichtig, dass die Deutsche Bahn das macht, weil wenn man verschiedene Hersteller von irgendwelcher Software zur Stellwerksplanung hat, dann gibt es niemanden anders, der die Marktmacht hat, um zu sagen, das hier ist jetzt unser Standard und der wird bitte von allen implementiert. Deswegen sollten wir das nicht dem Markt überlassen. Die Planungstools Provi LST und Prosig können meiner Meinung nach auch gerne weiter in Zukunft parallel existieren. Geht das Ganze nicht europäisch besser? Weil dann haben wir mehr Menschen, dann könnten wir mehr Ressourcen verwenden, um sinnvolle Standards zu entwickeln, um mit dieser Digitalisierung die Dinge besser zu machen. Und wir haben ja jetzt die Kommunikation zwischen Stellwerk und Zug inzwischen standardisiert mit ETCS. Das funktioniert inzwischen auch so ganz langsam in Deutschland, wenn man nicht schon wieder irgendwie feststellt, dass die Bestandspläne kaputt sind. Ich verweise dazu gerne an die guten Videos von Herrn Meschede. Also man möchte irgendwie weiter Schnittstellen standardisieren und nicht nur die zwischen Stellwerk und Zug. Das hat man auch relativ früh gemerkt. Da gab es mal das Projekt Euro-Interlocking. Das ging 1999 sogar schon los. Da ist ein bisschen Grundlagenideen rausgefallen. Dann hat man festgestellt, okay, das Projekt ist jetzt zu Ende, wir machen ein neues mit anderen Geldgebern und etwas anderen Teilnehmern, weil das macht es bestimmt besser. Das war dann INES, Integrated European Signaling System. Da wollte man auch so ein bisschen die rechtlichen Grundlagen weiter harmonisieren zwischen allen deutschen Ländern, dass nicht jedes Land irgendwie eine eigene Eisenbahnsignalordnung hat. Und bei der Deutschen Bahn hat man dann auch irgendwie eingesehen, okay, wir wollen jetzt irgendwie diese Dinge, die uns da vorgeschlagen wurden, auch mal implementieren und auch noch ein bisschen weitere Verbesserungen implementieren in diesem ganzen Gebiet der Stellwerksplanung. Das nannte sich dann NeuPro, Neuausrichtung der Produktionssteuerung heißt es, glaube ich. Ich glaube, es gibt wenige so nichtssagende Abkürzungen wie das. Da wollte man also irgendwie so die Schnittstellen und Arbeitsweisen weiter optimieren. Na gut, wir sind bei 2008. Seit 2008 ist viel passiert. Da gibt es nämlich die European Initiative to Linking Interlocking Systems, kurz EULINS. Die ging 2014 los und läuft auch weiterhin. Da sind ganz viele Bahnunternehmen, unter anderem auch die Deutsche Bahn, drin vereinigt. Ziel ist es, eine Single European Railway Area zu machen. Das hat mit dem Geld schon so funktioniert und dann muss das mit der Bahn doch genauso funktionieren. Oder man möchte jetzt auch noch ein Datenmodell bauen, was eben dieses Single European Railway Area abbilden kann, was dann vielleicht irgendwann in sehr ferner Zukunft dieses ganze Plan-Pro-Zeug ablöst, aber das ist nicht wirklich absehbar. Manche von den Schnittstellen, die dort spezifiziert werden, kommen so langsam auch in Deutschland an mit diesen komischen digitalen Stellwerken, von denen es in Deutschland jetzt wie viele? 4 oder so gibt? Na gut, man muss klein anfangen. Insbesondere für die LST-Planer ist natürlich das meiste davon nicht interessant, wie dieses Stellwerk hinten dran funktioniert und was für Schnittstellen es europäisch vereinheitlicht macht. Aber zum Beispiel SkiLX, das ist die Schnittstelle zu Bahnübergängen, hat deutlich mehr Funktionen als solche traditionellen Bahnübergangsschnittstellen. Dadurch lassen sich Möglichkeiten implementieren, dass der Bahnübergang wirklich auch dann erst zugeht, wenn der Zug wirklich relativ nah ist und er nicht deutlich früher zugeht, nur weil es irgendwie ein Güterzug ist, der langsam fährt. Das ist eigentlich ganz schön. Da gibt es dann auch noch deutsche Implementationen, was man dann über diese Schnittstelle zu planen hat. Nennt sich Fahrstraßenüberwachte Bahnübergänge. Will ich aber jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber es gibt noch ein paar weitere Dinge. Das hört sich eigentlich alles so gut an und so sinnvoll. Wir gucken uns mal deren Verständnis von IT-Sicherheit ein bisschen genauer an. Obfuscation versus standardization. What we don't understand is often secure by its obscurity. But as we move to more open standards, this protection is lost. Das ist natürlich sehr traurig um diese sehr sichere Protection. Aber das ist nicht das einzige großartige Zitat, was ich da rausgesucht habe. European Railway Experts versus Script Kiddies. Standards take decades to agree and bring to market. Hackers follow no process and can break systems in hours, if not seconds. The ability of a standard to provide genuine security will always lag behind the latest developments. Na gut, sind jetzt vielleicht nicht alles Menschen aus dem Chaos Computer Club, die da mitarbeiten. Wäre auch zu schön. Vielleicht kriegt man es bei der nächsten Generation von ETCS-Standards mal hin, zumindest TLS, was 1999 veröffentlicht wurde, zu verwenden, um den Funkverkehr im Eisenbahnwesen zu verschlüsseln. Aktuell machen wir das nicht so richtig ernsthaft mit der Verschlüsselung, aber also aus meiner Sicht würde es reichen, den Stand der Technik einfach mal zu verwenden. Bei der Standardisierung, und dann reicht das auch 30 Jahre oder so. Bis dahin sind die Dinge dann hoffentlich auch mal in der Realität angekommen und nicht nur in Standards. Na gut, danach wollte man noch ein bisschen weitergehen mit der Standardisierung. Da wollte man dann einen Reference Control Command and Signaling Architecture bauen. Also so irgendwie diese ganzen Standards gibt es ja jetzt so zur Weiche und auch noch vorübergehend zu Signalen, bis wir alle Signale abgeschafft haben. Und zu den Akzellern gibt es auch eine standardisierte Schnittstelle über EU-Links. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Schnittstellen im Eisenbahnwesen. Da gibt es dann zum Beispiel die zur Sicherungsposten oder zur Disposition. Die möchte man in diesem Rahmen auch noch ein bisschen weiter standardisieren. Mal schauen, was daraus wird. Ich sehe nicht, dass das in Deutschland in den nächsten 20 Jahren zur Realität wird, aber wir können uns ja mal überraschen lassen, was die Deutsche Bahn alles so noch bringt. So, was gibt es sonst noch an Digitalisierung für uns LST-Planer? Es gibt so einen Trend, so einen Hype, würden manche Menschen sagen, Building Information Modeling. Wir planen das Stellwerk nicht so für sich, sondern wir planen die ganze Strecke mit und kriegen dann auch so ein 3D-Modell der geplanten Strecke, einschließlich Signale. Das ist alles schön, wenn man das irgendwie der Öffentlichkeit präsentieren möchte, aber es hat für uns LST-Planer einen Vorteil: Signalsichtprüfung. Wir haben Anforderungen daran, wann ein Triebfahrzeugführer sieht, dass er irgendwo halten muss. Und das geht natürlich sehr praktisch, wenn ich ein 3D-Modell von der zukünftigen Strecke oder auch vom Tunnel, wo es dann deutlich interessanter wird, oder bei Lärmschutzwänden, von denen es ja auch immer mehr gibt, da kann man dann deutlich zuverlässiger Aussagen drüber treffen. Wie macht man das denn aktuell? Ja, wir haben seit 2000 so ein großartiges System, das nennt sich DBFIS, das Videoinformationssystem. Da nimmt man einfach Kameraaufnahmen aus dem Führerstand und lädt die alle hoch in ein System, und wenn man dann irgendwie Stellwerksumbauten macht, dann kann man irgendwie noch so absehen, von hier aus werde ich das Signal, was dann da hinten steht, sehen können. Wenn ich jetzt aber irgendwie Dinge neu baue oder so, hilft mir das natürlich auch nicht. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen machen wir noch ein bisschen Bonus. Es gibt bei der Bahn auch noch Oldschool-Technik. Es gibt Schlüssel und Schlüsselabhängigkeiten. Wenn ich nämlich jetzt irgendwie Dinge umbaue und jetzt nicht unbedingt direkt eine neue Softwareversion auf mein elektronisches Stellwerk ziehen möchte, dann kann ich Schlüsselabhängigkeiten nutzen, um irgendwelche Sicherheitsbedingungen in meiner neuen Bahninfrastruktur sicherzustellen. Hab hier mal ein lustiges Bild mitgebracht. Das hier ist eine Weiche, wenn auch nicht ganz Normalspur, aber da sieht man das sehr schön. Wir haben hier so einen kleinen Kolben, der hier rausguckt. Der verhindert, dass ich diese Weichenzunge hier nach links bewegen kann. Ich habe hier draußen so ein schönes Teil, da kann ich einen Schlüssel reinstecken, um diesen Kolben zu entnehmen. Das heißt, solange dort kein Schlüssel drin ist, wird diese Weiche immer in der linken Lage sein. Und dann kann ich irgendwie daraus, wenn ich zwei Weichen habe mit solchen lustigen Handverschlüssen, kann ich dann sagen, irgendwie die eine Weiche oder die andere Weiche ist in Rechtslage, aber natürlich gibt es irgendwie manchmal auch deutlich komplexere Fälle, die wir abbilden müssen in größeren Stellwerken, und da gibt es auch großartige analoge Technik aus dem letzten Jahrhundert, das sind sogenannte Schlosskombinationen. Das ist jetzt ein Bild, das mag irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Wir sehen hier einen Querriegel, der hat hier drei Aussparungen auf der oberen Seite und eine unten. Wir sehen hier Deckel, hinter denen sind Schlüssel, teilweise. An anderen Stellen sind jetzt gerade keine Schlüssel. In diesem Zustand sieht man, dass der hier unten ausgefahren ist. Wenn ich hier jetzt einen Schlüssel reinstecken würde, könnte ich das hier also zurückziehen, dann diesen ganzen Riegel zur Seite nach links bewegen und dann kann ich hier oben die drei Schlüssel entnehmen, die dann jeweils ihren eigenen Kolben nach unten bewegen. So, das heißt, müssen alle diese drei Schlüssel vorhanden sein, damit ich diesen Schlüssel entnehmen kann. Um das mal aus Sicht eines Informatikers zu sagen, das Ganze ist ein Endgatter. So. Jetzt kann ich noch weitergehen. Ich kann ja auch irgendwie mehrere Schlüssel haben, die in dasselbe Schloss passen. Also muss ich dann irgendwie... gibt es verschiedene Bedingungen, die erfüllt sein könnten, um dieses eine Schloss aufzuschließen. Es ist dann am Ende des Tages ein Ohrgatter. Was kann ich denn mit End- und Or-Gattern machen? Ich kann mal erstmal noch eine boolesche Variable implementieren. Ich kann zwei Schlosskombinationen nehmen, die denselben Hauptschlüssel haben. Dann kann der Hauptschlüssel entweder in der einen oder in der anderen drinne stecken. Wenn es in der einen ist, sagen wir mal, die Variable ist erfüllt, dann kann ich die Schlüssel auf der einen Seite alle entnehmen und kann den Hauptschlüssel dann nicht mehr entnehmen. Aber wenn ich die ganzen Schlüssel wieder zurücknehme in die Variable, dann kann ich den Hauptschlüssel entnehmen, auf die andere Seite, auf die negierte Seite bringen und dann kann ich die Schlüssel für die negierte Seite entnehmen. Und wer jetzt so ein bisschen in theoretischen Grundlagen der Informatik aufgepasst hat, ahnt vielleicht, was jetzt kommt. Wir können einmal SAT transformieren auf Schlüsselabhängigkeiten der Deutschen Bahn. SAT ist das Problem, was beschreibt, ob bestimmte Kombinationen von booleschen Variablen, also Veroderungen von verschiedenen Atomen und dann eine Verundung von diesen ganzen Termen überhaupt möglich ist. Und alle Dinge, auf die man SAT transformieren kann, sind NP-schwer. Und das ist mit Stellwerksplanung der Deutschen Bahn in der Theorie auch so. Ich habe noch keine Stellwerksplanung gesehen, die irgendwie Wurzeln oder sowas zieht durch Schlüsselabhängigkeiten. Aber theoretisch könnte man es bauen. Das ist natürlich ein mittelmäßig relevantes Resultat. Das hat aber vorher noch niemand publiziert. Es gab noch keinen Menschen vor mir, der auf die Idee gekommen ist. Ich habe so wenig zu tun in meinem Leben. Ich überlege mir, ob das NP schwer ist. Das war also auch noch Inhalt meiner Bachelorarbeit. In der Praxis hat man meistens irgendwie maximal drei von diesen Schlosskombinationen miteinander verbunden. Also in der Praxis ist das, kann man das noch relativ ineffizient durchtesten. Da muss man nicht mal drauf achten, irgendwie sonderlich effiziente Algorithmen sich dafür zu bauen. Na gut, kommen wir mal zum Ende. Stahl auf Stahl, sagt die Deutsche Bahn immer, ist effizient. Das System Eisenbahn in Deutschland zumindest an einigen Stellen, aber leider aktuell nicht, würde ich dazu sagen. Dann freue ich mich auf eure Fragen. Ihr könnt gerne Feedback geben. In der Theorie kann das Pre-Talks irgendwie Feedback, wenn ihr diesen QR-Code einscannt, sollte das hoffentlich gehen. Genau. Schießt gerne los.
Vielleicht erstmal ein Applaus für Tobias. Und dann könnt ihr euch melden. Ich komme zu, ich gebe euch das Mikro. Danach gebt ihr das Mikro zurück, bitte, wenn ihr die Frage gestellt habt. Und ich bitte um Fragen und keine Kommentare. Danke.
Gehen mit den Schlüsselabhängigkeiten auch nicht Gatter, weil dann könnte man da Turing-vollständige Sachen bauen, weil NAND-Gatter sind ja Turing-vollständig an sich.
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen Dinge rumkonstruiert in der Bachelorarbeit, aber ich bin auf keine Konstruktion gekommen, die das Ganze ermöglicht. Man kann auch so ein bisschen Variablen mit doppelten Riegelschlössern bauen, aber so richtig weitergekommen bin ich in die Richtung nicht. Ich gehe davon aus, dass die formale Sprache der korrekten LST-Planung eine kontextsensitive Sprache ist. Darüber kann man dann auch nachdenken.
Du hast ja gesagt, die Finanzierung ist ein Problem bei Grundlagenarbeit bei der Deutschen Bahn. Ich weiß zumindest von einem Programm, die DB Mindbox, die Startups bei Grundlagenarbeit finanziert. Meinst du, darüber wäre irgendwas zu machen in dem Bereich?
Die Sache ist, wir sind eigentlich über den Startup-Punkt hinaus. Dieses Projekt läuft seit 17 Jahren. Ich würde nach 17 Jahren Unternehmen nicht mehr als Startup bezeichnen. Das Problem ist einfach, dass in diesem Team, in diesem Bereich das Geld fehlt, um weitere Stellen, also es gibt da, ich habe es mal nachgeschaut, es gibt keine offenen Stellenausschreibungen, sprich man kann es nicht mal auf den bösen Fachkräftemangel schieben, es ist einfach aktuell nicht das Geld da, um irgendwie deutlich mehr zu machen.
Gibt es noch Fragen?
Gibt es noch Fragen? Sonst sind dazu eingeladen gerne, wenn Sie noch irgendwelche sonstigen Talks über Stellwerkstechnik halten möchten und wie sie in der Grundlage funktionieren und nicht nur darüber, was in der Digitalisierung passiert, solche Dinge einzureichen. Genau, gibt da noch ganz viele interessante Dinge in Stellwerkstechnik, worüber man reden kann. Aber das war jetzt erstmal der Kram, der für mich interessant war und ich hoffe für euch auch.
Dann wünschen wir dir einen schönen Tag noch und einen Applaus bitte für Tobias.